Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Josephine Schulz. Auch in dieser Sendung wird uns die Corona-Krise in Europa und der Umgang damit beschäftigen, aber nicht nur. Wir schauen auch in die Türkei. Dort wird nämlich heute zum Nationalfeiertag das Ilisu-Wasserkraftwerk in Betrieb genommen. Und das ist nach wie vor ein sehr umstrittenes Bauprojekt. Außerdem geht es um den deutsch-französischen Vorschlag für einen europäischen Wiederaufbaufonds. Und wir sprechen über die Corona-Maßnahmen in Großbritannien. Da hat sich unter anderem Schottland von den Vorgaben der Regierung in London abgewandt. Großbritannien ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen, mit am schwersten in ganz Europa. Gestern hieß es, dass rund 40.000 Menschen mit Covid-19 gestorben sind. Trotzdem gibt es jetzt auch da erste Lockerungen, aber auch viel Kritik an der Linie von Premierminister Boris Johnson. Schottland, Wales und Nordirland, die haben sich abgewandt von der Regierungslinie und gehen lieber ihren eigenen Weg. Und gerade im Fall von Schottland ist es ja auch nicht das erste Mal, dass man seine Interessen dort von der britischen Regierung nicht besonders gut vertreten sieht. Ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum, das hat Boris Johnson schon lange vor der Corona-Pandemie gesagt, das wird es erst einmal nicht geben. Aber Nicola Sturgeon, die erste Ministerin von Schottland, die macht auch in der Corona-Krise ziemlich deutlich, dass sie von den Vorgaben aus London teilweise wenig hält. Darüber kann ich jetzt mit unserem Reporter Burkhard Birke sprechen. Herr Birke, wie genau sieht denn diese andere Linie aus, die Schottland, aber auch Wales und Nordirland jetzt in der Corona-Krise fahren?
Stay alert, also bleiben Sie wachsam. Diesen Slogan hatte ja Boris Johnson, der Premierminister, der britische, vor etwas über einer Woche ausgegeben. Und die schottische First Minister Nicola Sturgeon hat gekontert mit Stay at home, bleiben Sie zu Hause. Will heißen, die ersten Lockerungen, die Boris Johnson mit diesem Stay alert angekündigt und umgesetzt hat, werden von Schottland, im Grunde aber auch von Wales und Nordirland nicht mitgetragen. Also das heißt, kein Golf- oder Tennisspiel erlaubt, auch kein Kontakt mit Personen außerhalb des eigenen Haushaltes. Man darf weiterhin in Schottland das Haus nur für Gänge zum Supermarkt, zum Arzt, zur Apotheke oder einmal am Tag für Sport allein oder mit Mitgliedern des Haushalts verlassen. Kurzum, also es gibt weiterhin harte Beschränkungen in Schottland, Wales und Nordirland, während die Leute in England mit Dritten Kontakt haben dürfen, viele wieder zur Arbeit in die Betriebe gehen und Sport wie Basketball, Tennis und Golf sowie Bewegungen im Freien, aber auch an Stränden wieder erlaubt sind.
Aber Lockerungen, die gibt es ja jetzt in vielen Teilen von Europa. Warum jetzt also diese harsche Kritik an Boris Johnson?
Nun, zum einen war die First Minister Nicola Sturgeon sichtbar irritiert, dass sie nach Wochen des Gleichklangs in der Corona-Bekämpfung unter den vier Nationen des Vereinigten Königreichs nicht konsultiert worden war und von den Lockerungen aus der Sonntagszeitung, also wie gesagt jetzt schon vor 9 Tagen, erfahren hatte. Und zum anderen hat die Pandemie in Schottland verspätet Fahrt aufgenommen und den vergleichsweise hohen Infektionszahlen, vor allem in Alters- und Pflegeheimen, müsse Rechnung getragen werden. Man könne das Leben der Menschen nicht unnötigen Risiken aussetzen, so die schottische Regierungschefin, die, wenn sie zurückkehrt zur Normalität, einen sicheren Weg einschlagen will. Und ihre Vorstellung ist eine stufenweise Rückkehr zur Normalität, je nachdem, wie die Zahlen am Mittwoch ausfallen. Also morgen wird am Donnerstag schon erste Lockerungsmaßnahmen dann bekannt gegeben werden von der schottischen Regierung. Die Rede ist zum Beispiel, Gartencenter zu öffnen, mehr Freiheit zur Bewegung an frischer Luft etwa oder auch schon Kontakte zu Dritte. Aber alles nach dem Prinzip Test, Trace, Isolate, also testen, dann nachverfolgen und die Leute dann, wenn sie infiziert sind, isolieren.
Und geht es dabei jetzt sozusagen nur um unterschiedliche Meinungen dazu, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sinnvoller sind, oder ist das von Seiten Schottlands auch so eine Art Abrechnung mit London?
Sowohl als auch. Schottland wird ja von der schottischen Nationalpartei, SNP, und dem kleinen Koalitionspartner, den Grünen, regiert. Die nach Unabhängigkeit strebende Regierungschefin Nicola Sturgeon befindet sich jetzt in der Position, dass sie sich ja einerseits als Krisenmanagerin im eigenen Land bewähren und profilieren kann. Andererseits kann sie aber auch auf Opposition zu London gehen und sich als die Klügere, die Vorsichtigere gerieren. Und man muss natürlich wissen, dass die Schotten schon seit Jahrzehnten nie die Tories in London in die Regierung gewählt haben und sich deshalb eigentlich auch von London nicht vertreten fühlen. Wobei Nicola Sturgeon sich doch dann moderat gibt, weil es geht ja hier um Menschenleben bei der Bekämpfung der Pandemie.
Und sehen das die Bürger genauso? Also stehen die Schotten dahinter dem Kurs von Nicola Sturgeon oder gibt es da vielleicht auch Kritik, dass das in Großbritannien dann alles so uneinheitlich gehandhabt wird?
Kritik gibt es natürlich auch in Schottland, vor allem von der Opposition, von den Konservativen dort. Und jetzt werden natürlich auch Befürchtungen durch Äußerungen aus Downing Street, also dem Regierungssitz der britischen Regierung, werden hier Gerüchte verbreitet, dass womöglich das Kurzarbeitergeld nicht so lange gezahlt werden könnte wie in Schottland nötig, womöglich, wenn dort andere Maßnahmen ergriffen werden. Und das Kurzarbeitergeld muss von London gezahlt werden. Das sind natürlich Druckmittel, die kommen nicht so gut an. Und natürlich fragen sich viele Bürger, weshalb in einem Land unterschiedliche Regeln gelten. Wir haben das ja auch in Deutschland gesehen, dass es hier zwischen den Bundesländern durchaus unterschiedliche Maßnahmen gibt. Aber das Gros der ca. 5,5 Millionen Schotten scheint jedoch zufrieden mit dem Krisenmanagement ihrer Regionalregierung. Laut Studie der University of Edinburgh trauen 62% der Befragten der schottischen Regierung bei der Pandemiebekämpfung, aber nur 37% der britischen.
Und verleiht diese ganze Auseinandersetzung jetzt auch den Unabhängigkeitsbestrebungen nochmal neuen Aufwind?
Das lässt sich noch nicht so richtig abschätzen. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Dagegen spricht, dass eine Krise, eine Pandemie ein Land, auch wenn es aus 4 Nationen besteht, enger zusammenrücken lässt. Dafür spricht allerdings, dass viele Schotten einmal mehr den Kurs von Boris Johnson für falsch halten, zumindest für ihre Nation, ähnlich wie beim Brexit. Und eine Umfrage dieser Tage hat der schottischen Nationalpartei 54% vorhergesagt. Das ist so viel wie noch nie in den letzten Monaten und Jahren. Und Hauptprogrammpunkt der schottischen Nationalisten ist natürlich ein zweites Unabhängigkeitsreferendum, das ja Boris Johnson bislang abgelehnt hat. Bei den Wahlen nächstes Jahr, wenn die SNP dann wirklich dieses Ergebnis erzielt, ich glaube, dann wird London nicht mehr umher können, dem Wunsch nach einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum dann stattzugeben.
Burkhard Birke war das mit Einschätzung zur Situation in Großbritannien. Vielen Dank dafür. Die wirtschaftlichen und sozialen Schäden durch die Corona-Krise, das zeigt sich jetzt schon, die werden wohl enorm sein. Das gilt für Deutschland, aber umso mehr für die EU-Länder, denen es wirtschaftlich eh schon nicht besonders gut ging, wo hohe Jugendarbeitslosigkeit und Armut herrscht, wo die Schulden hoch sind und wo der Sozialstaat auch durch die Sparpolitik der letzten Jahre zurückgefahren wurde. In der EU hatte man sich darauf geeinigt, ein großes Corona-Hilfsprogramm aufzulegen, aber wie das ganz genau aussehen sollte, wer wie viel Geld und wofür bekommt, kommen könnte. Darüber gab es sehr unterschiedliche Ansichten. Gestern haben jetzt Angela Merkel und Emmanuel Macron einen gemeinsamen Aufschlag gemacht und haben einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen. Über den deutsch-französischen Vorstoß berichtet Peter Kapern.
Die Europäische Union steckt in der tiefsten Krise ihrer Geschichte, ausgelöst durch das Coronavirus, das die Wirtschaftsleistung der EU hat abstürzen lassen.
Das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind,
sagte die Bundeskanzlerin gestern Abend in einer gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten abgehaltenen Pressekonferenz. Angela Merkel im Kanzleramt, Emmanuel Macron im Élysée und ganz Europa gespannt, was das deutsch-französische Tandem in der überraschend angesetzten Veranstaltung wohl ankündigen würde. Was dann kam, hatte es in der Tat in sich, denn zum ersten Mal, so Macron, würden Deutschland und Frankreich den anderen EU-Partnern vorschlagen, gemeinsam am Markt Schulden aufzunehmen.
Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, ensemble, Allemagne-France, aux 27 pays membres, c'est d'une part de décider, tous ensemble, d'aller lever une dette commune sur les marchés.
Nach dem Ad-hoc-Hilfsprogramm, über das sich die 27 EU-Mitgliedstaaten bereits verständigt haben, braucht es ein weiteres Programm, um die Wirtschaft nach der Pandemie wieder auf die Beine zu bringen. Darauf hatten sich die Staats- und Regierungschefs beim letzten Videogipfel geeinigt. Alle Details eines solchen Wiederaufbaufonds waren aber heftig umstritten. Der Umfang genauso wie die Frage, woher das Geld kommen soll. Die Verwendung des Geldes wie die Frage, ob es sich bei den Hilfen um Zuschüsse oder Kredite für die am stärksten betroffenen EU-Länder handeln sollte. Der deutsch-französische Vorschlag gibt eine Antwort auf diese Fragen. 500 Milliarden Euro soll das Finanzpaket schwer sein, sagte Macron.
500 Milliarden Euro pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise.
Und das Geld solle in die Branchen und Regionen der EU fließen, die von der Corona-Krise am stärksten betroffen seien, und zwar als Zuschuss, nicht als Kredit. Für diesen Vorschlag haben die beiden Beteiligten einen großen Schritt aufeinander zugetan. Deutsche Politiker und Diplomaten hatten noch vor wenigen Tagen kategorisch ausgeschlossen, dass es solche gemeinschaftlich verbürgten Schulden in der EU geben solle, ja, dass sie rechtlich überhaupt zulässig seien. Und Frankreich hatte im Schulterschluss mit Spanien und Italien verlangt, viel größere Summen als die jetzt vorgeschlagenen 500 Milliarden zu mobilisieren. Jetzt ist die Kommission am Zug.
Nous espérons que la Commission européenne dans quelques jours portera cette proposition et qu'elle sera ensuite suivie par l'ensemble de nos partenaires.
Wir hoffen, so Macron, dass die Brüsseler Behörde den Vorschlag in den nächsten Tagen aufgreift und sich die übrigen EU-Partner dann anschließen. Bereits Ende vergangener Woche hatte sich die EU-Kommission in die Karten schauen lassen, die ihren Vorschlag für ein Wiederaufbauinstrument in der nächsten Woche präsentieren will. Die Hilfsgelder, so die Kommission, sollten an die Umsetzung von Reformen in den Empfängerländern gekoppelt werden, die die Brüsseler Behörde jedes Jahr im Rahmen des sogenannten europäischen Semesters unterbreitet. Bislang haben die EU-Staaten diese Vorschläge durchgehend ignoriert. Außerdem sollen mit den Hilfen die Digitalisierung und der Green Deal beschleunigt werden, was zum deutsch-französischen Vorschlag passt. Der umfasst nämlich auch klimapolitische Zielsetzungen. Darüber hinaus Vorschläge für ein neues EU-Wettbewerbsrecht, um europäische Unternehmenschampions aufbauen zu können. Ein Thema, das schon länger auf der deutsch-französischen Agenda steht. Und dann kündigte Angela Merkel auch noch an, die geplante Konferenz zur Zukunft Europas komplett umzupolen. Eigentlich sollte die einen eher unverbindlichen Dialog mit den EU-Bürgern sicherstellen. Jetzt aber soll sie eine ambitionierte Reformagenda bekommen.
Das kann auch Vertragsveränderungen einschließen, das kann ein sehr viel engeres Zusammenrücken einschließen. Heute präsentieren wir sozusagen die kurze Antwort auf die Krise. Lange Antworten werden diskutiert werden müssen, denn Europa muss weiterentwickelt werden.
Vielleicht ist ja mit dem gestrigen Vorschlag der deutsch-französische Motor wieder angesprungen.
Der Beitrag von Peter Kapern aus Brüssel war das. Und weil Merkel und Macron für ihren Vorschlag ja die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten brauchen, fängt Merkel direkt damit an, um Zustimmung zu werben. Für heute um 10 Uhr ist eine Videokonferenz der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Visegrad-Staaten angesetzt. In der Türkei ist heute Nationalfeiertag. Gedacht wird dem nationalen Befreiungskampf des Staatsgründers Atatürk. Aber Ankara feiert noch etwas anderes heute an diesem Tag, nämlich die Einweihung des Wasserkraftwerks am İlisu-Staudamm. Gegen dieses Projekt gab und gibt es viel Widerstand, vor allem weil mit dem Stausee am Tigris Jahrtausende alte Kulturschätze einfach geflutet werden. Warum türkische Aktivisten jetzt auch enttäuscht von Europa sind, das erzählt Susanne Güsten.
Jahrzehntelang ist über den İlisu-Staudamm gestritten worden, in der Türkei selbst wie in Europa. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ließ es sich jetzt nicht nehmen, das Ergebnis persönlich zu verkünden.
Ich möchte der Öffentlichkeit die Freudenbotschaft verkünden. Wir nehmen am 19. Mai die erste von 6 Turbinen des İlisu-Wasserkraftwerks in Betrieb. Eines der größten Energie- und Bewässerungsprojekte unseres Landes.
Doch nicht alle in der Türkei freuen sich über diese Botschaft. Für das Wasserkraftwerk wurde das obere Tigristal geflutet, das zu den ältesten Siedlungsorten der Menschheit zählt. 10.000 Jahre vor Christus ließen sich die ersten Menschen hier nieder. Bei Rettungsgrabungen für den Damm förderten Archäologen in den letzten Jahren neue Erkenntnisse über die Zivilisationsgeschichte zutage. Diese Entdeckungen seien dem Ilisu-Projekt zu verdanken, argumentierte die türkische Regierung in einem Werbefilm.
Beim Bau des Ilisu-Damms wurden die am Tigris angesiedelten Stätten von Zivilisationen aus Jahrtausenden ans Tageslicht geholt. 286 archäologische Grabungen und 54 Oberflächensurveys wurden gemacht.
Durch den Staudamm sei der Wissenschaft mehr Schaden entstanden als Nutzen, sagt Zeynep Ahunbay, eine Professorin für Architekturgeschichte, die jahrzehntelang gegen den Staudamm gekämpft hat. Wenn ein Damm gebaut wird, muss alles ganz schnell gehen. Das schränkt die Wissenschaft ein. Die Grabung steht dann unter Zeitdruck, unter Finanzierungsdruck, unter Personaldruck. Was soll sie da schaffen können? Eine Rettungsgrabung ist etwas anderes als eine wirklich wissenschaftliche Ausgrabung. Zusammen mit Gleichgesinnten hat Zeynep Ahunbay bis hinauf zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gegen den Staudamm geklagt, um die Zerstörung des kulturellen Menschheitserbes zu verhindern. Das Tigristal sei universelles Kulturerbe, argumentiert der Anwalt Murat Cano in der gemeinsamen Klage.
Dieses kulturelle Erbe gehört nicht mir oder dir, es gehört uns allen. Die Türkei mag hier die Hoheit haben, Deutschland hat sie über andere Städten, die USA über wieder andere. Aber sie alle sind nur Hüter dieses kulturellen Erbes, nur Bewahrer und Beschützer.
Das sahen die Gerichte anders. Auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, der die Klage im vergangenen Jahr abschmetterte. Der Gerichtshof sehe zwar einen europäischen und internationalen Trend, das Recht auf Zugang zum kulturellen Erbe zu schützen, erklärten die Straßburger Richter in ihrer Entscheidung vom Februar 2019.
Dieser Schutz konzentriert sich jedoch auf das Recht der Minderheiten auf freie Ausübung ihrer eigenen Kultur und das Recht der indigenen Völker auf Bewahrung und Schutz ihres kulturellen Erbes. Dagegen hat das Gericht bisher keinen europäischen Konsens oder auch nur eine Tendenz unter den Mitgliedstaaten des Europarates wahrgenommen, aus der Menschenrechtskonvention ein universelles Individualrecht auf den Schutz des kulturellen Erbes abzuleiten, wie in der vorliegenden Klageschrift gefordert.
Ein Recht auf Erhaltung des kulturellen Menschheitserbes, so stellt sich heraus, gibt es in Europa nicht. Die türkischen Kläger hat das in ihrer Hoffnung auf Europa schwer enttäuscht, sagt Zeynep Ahunbay. Es ist einfach niederschmetternd, dass die Richter den Menschenrechtsbegriff immer noch so eng definieren. Sie hätten diese Gelegenheit ergreifen können, um eine breitere Perspektive zu eröffnen. Aber leider haben sie die Chance nicht genutzt. Jahrzehntelang hat die heute 73-jährige Professorin gekämpft, um das kulturelle Menschheitserbe am Tigris zu retten. Am Ende vergeblich.
Trotz jahrelangen Widerstands wird also das Ilisu-Kraftwerk am Tigris heute eingeweiht. Der Beitrag von Susanne Güsten aus der Türkei. Diesen Beitrag und auch alle anderen aus der Sendung können Sie übrigens auch als Podcast nochmal online nachhören, zum Beispiel in der DLF-Audiothek oder auf unserer Internetseite. Das war die Sendung Europa heute mit Josephine Schulz. Vielen Dank fürs Zuhören.